Hey Leute, willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Wein-Podcast mit Sommelier Raphael. Ich bin mir sicher, wenn einer den Wald trotz lauter Bäume sieht, dann er, unser heutiger Gast. Er liefert seine weltbekannten Holzfässer bis nach Neuseeland, fertigt teilweise Riesenholzfässer an, um sie wieder auseinanderzubauen und dann wieder im Keller in den besten Weingütern der Welt nochmal zu finalisieren. Begrüßt heute mit mir Georg Benninger von der Fassbinderei Benninger. Den Probeschluck ins Glas, das Mikro an und los geht's. Ich habe ja eigentlich schon sehr viele Weine probiert, die in euren Fässern wahrscheinlich gelagert wurden. Wir haben uns aber, glaube ich, vorher noch nie kennengelernt, so persönlich. Ich finde das aber als Sommelier eigentlich ganz wichtig, wenn man die Personen auch hinterm Weingut auch mal kennenlernt, weil man ja sonst immer nur das Weingut kennenlernt. Also freue mich, dich auch im Podcast dabei zu haben, Georg. Georg Benninger, für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Grüß euch. Ich bin der Georg Benninger aus der Fassbinderei Benninger. Unsere Familie baut seit über 120 Jahren Holzfässer für Wein, hauptsächlich. Wir haben im Grundbetrieb, haben wir im Feuersbrunn gehabt, haben jetzt aber vor drei Jahren einen neuen Betrieb gebaut in Grafenwörth. Haben uns, wie gesagt, spezialisiert auf Weinfässer hauptsächlich. Großer Markt natürlich Österreich, Italien, Frankreich, Kroatien, Slowakei. Es entwickelt sich immer mehr Richtung Osten, Griechenland, Albanien.
Echt, wa?
Ja, ja.
Okay, Albanien.
Ja, haben wir voriges Jahr das erste Mal geliefert, ja.
Okay.
Aber das kannst du dir nicht vorstellen, wie die Weingüter ausschauen. Unglaublich.
Groß, oder?
Ja,
oder
und echt, modern.
Okay.
Wenn du hörst, Albanien-Weingut, na, was stößt du denn vor? Das kann man sich ja nicht vorstellen. Aber ich habe mir das dann angeschaut im Instagram. Unglaublich.
Wahnsinn. Also ich habe doch schon mehrere Weingüter besucht, irgendwie ganz speziell irgendwelche Länder sind. Aber Albanien habe ich jetzt persönlich auch noch nichts probiert.
Nein, ich schreibe da dann den Namen auf, das müsst ihr aber schauen. Ist cool. Wirklich interessant.
Cool. Ja, Fassbinder finde ich ja eigentlich einen sehr spannenden Beruf. Also wenn man ehrlich ist, man hat ja dann schon relativ wenig davon gehört. Wir haben das aber einmal angeschaut im Studium International Wine Business, wie das überhaupt funktioniert. Und ich finde das eigentlich ziemlich, ziemlich spannend, muss ich sagen. Also, wie siehst du den Beruf Fassbinder?
Also, wenn mich wer fragt, wie ist der Beruf Fassbinder? Also für mich persönlich gibt es fast keinen abwechslungsreicheren Job wie Fassbinder.
Echt?
Ja. Okay. Wir arbeiten mit Holz, wir arbeiten mit Eisen, mit Feuer, mit Wasser. Du fängst an beim rohen Brett. Brett, bei uns ist es halt dann, wenn es zugeschnitten ist, heißt es Daube. Mit dem fängst du an, das ist gerade, da ist nichts gebogen, gar nichts. Dann richtst du das ganze Fassel zusammen und dann wird das ausgefeuert. Und dann machst du aus diesen geraden Dauben ein Fass. Also wirklich sensationelle Arbeit.
Wirklich, ja, und da wahrscheinlich, denke ich mal, die Kundenanfragen sind ja auch alle sehr unterschiedlich, wie man das jetzt so vorstellt.
Ja, klar. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ist der Kunde jetzt vor Österreich oder vor Italien oder vor Kroatien? Es hat ja jeder unterschiedliche Ansichten. Wie soll das Fass sein Wein beeinflussen? Italien natürlich zu 90% Rotwein. Ja, das heißt, die brauchen die Tannine, die brauchen das rauchige, dunkle Schokolade. Also das passt dazu den Stil Wein. Aber in Österreich genau das Gegenteil. So neutral wie nur möglich.
Okay.
Am besten, man soll es gar nicht schmecken.
Ja, ich muss aber ehrlich sagen, das, was, wenn ich überlege, was trinke ich persönlich gern, dann mag ich das auch, wenn das so einen dezenten Einfluss hat. Ich meine, es kommt natürlich auch immer darauf an, was habe ich für einen Wein, ja.
Genau.
Weinstil. Und da sind wir in Österreich halt doch eher von frischere Weine bestückt, wenn ich so sagen darf. Ja, ja. Aber man hat ja durchaus auch, muss ich sagen, in Österreich Weingüter, die schon auch durchaus fett, auch mit, teilweise mit Holz,
ja, ja.
Mit Holz arbeiten.
Gell? Ich meine, es wird natürlich immer weniger, die Weingüter, die was wirklich auf Holz Geschmack aussehen. Mhm. Es wird ganz einfach weniger. Mhm. Weil ganz einfach das Publikum auch weniger wird. Es gibt wirklich Rebsorten und Weine, denen passt es perfekt. Mhm. Aber für den Großteil, was wir verarbeiten, da in Österreich zum Beispiel, passt es ganz einfach. Passt nicht, das ist blöd gesagt. Du musst halt deinen Stil finden, wo sich der, das Weingut beweisen kann oder mhm. am besten verkaufen kann mhm. oder was halt ihm persönlich am besten gefällt. Mhm. Und da ist das, der Stil vom Holz halt einfach neutral. Das passt ganz einfach viel besser.
Absolut. Ich meine, man kann sich auch, glaube ich, gar nicht vorstellen, was für Weine überhaupt alles in Holzfässer ja, vinifiziert wird. Es sind ja jetzt nicht nur die breiten Burgunder, Chardonnays oder Rotweine.
Überhaupt nicht.
Also wenn ich denke an die bekanntesten Schaumweine teilweise, werden ja auch schon der Grundwein teilweise in Holzfässer, werden wahrscheinlich dann größere sein. Aber ich glaube, dass da deswegen, weil du gesagt hast, die Unterschiedlichkeit und der Vielfalt von deinem Beruf, glaube ich, auch Wahnsinn ist. Mal ein kleines was, ein großes was. Was für Holz, was Art oder ist ja?
Rund, oval,
ja.
Gärständer.
Ja. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und vor allem auch der Beruf, ich meine, ist ja auch schon sehr viel Handwerk, wahrscheinlich auch Wissen dabei. Ja. Mhm. Aber ich glaube für mich, ich meine, ich war, wo ich da war, es war laut, es war heiß. Der Beruf gehört, glaube ich, mal 10 noch bezahlt, so ungefähr.
Ja.
Wissen dabei, man muss ja mit Wein ein bisschen auskennen, oder?
Ich habe die Weinbauschule gemacht, ja.
Okay.
Ja. Mit dem Hintergedanken, dass ich mich halt auskenne, was ist wichtig, wie wird Wein hergestellt, also wirklich, welche Prozesse sind wirklich wichtig.
Mhm.
Und ja, das war der Hintergrund, warum ich die Weinbauschule gemacht habe.
Ja. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich auch, weil man sich so ein bisschen vorstellen muss, wie soll denn das Endprodukt schmecken? Ich meine, im Endeffekt, das Weingut muss sich damit auch auseinandersetzen.
Genau.
Aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, oder? Weiß nicht, was du sagst, dass man, okay, was für einen Einfluss kann es jetzt haben mit einem, also Medium Toasting oder wenn das jetzt D-Tauben hat. Ich glaube, das ist auch wurscht, was für ein Beruf im Weinbereich. Man sollte auf jeden Fall von Wein, glaube ich, Ahnung haben.
Das auf alle Fälle. Ja. Aber das Problem ist halt manchmal, dass wir gar nicht die Information so kriegen.
Mhm.
Das ist manchmal wirklich das Problem. Das heißt, die Kunden kommen zu mir und sagen, ich will ein Eichenfass.
Okay.
Ja.
Das war's. Okay.
Das war's. Der sagt mir nicht, welchen Wein, welche Stilistik, das.
Mhm.
Sie wollen es manchmal, oder wissen es auch manchmal noch gar nicht, wo die Reise hingehen soll.
Mhm.
Jetzt ist es dann immer in unserem Gespür, was kommt dort für den am besten passen? In welche Richtung geht das Weingut überhaupt? Geht der eher, okay, es darf ein bisschen einen Holzeinfluss haben, oder ich weiß, der nimmt das sowieso nicht pur, sondern das wird verschnitten. Das sind alles Details, das musst du mit einrechnen.
Also, okay. Das aber auch spannend, weil ich finde, dass man hat ja doch irgendwie immer gelernt bei den ganzen Weinausbildungen, wenn man Wein machen will, dann sollte man schon zumindest ein bisschen Ahnung haben, in welche Richtung man irgendwie gehen mag.
Da kann ich nur dran denken, wann werden die meisten Fässer bestellt. Das ist schon in der Lese. Das heißt, das Wahnsinn. Ist Mitte September, dann wird angerufen, du, ich brauche jetzt was. Ja, aber das ist leider nicht möglich.
Ja.
Das ist... Also leider, für uns Gott sei Dank, aber
ja.
Ein Fass ist halt ein enormer Zeitaufwand und das wird oft wirklich unterschätzt. Du musst schon rechnen, bei so einem 2000 Liter Fassl, da bist du gleich mal 2,5 Wochen beschäftigt.
Wahnsinn.
Für eins.
Ja. Okay, Wahnsinn.
Das wird oft wirklich unterschätzt und das sage ich auch manchen guten Kunden auch manchmal noch, sie sollen vorbeikommen und einmal einen Tag mitarbeiten. Weil du weißt auf die Nacht, was du da hast.
Das glaube ich.
Ja.
Also wenn man sich das auch bildlich vorstellen kann, das ist ja das, wie man sich einen Fassbinder vorstellt, der um das Fass geht, in der Mitte, da ist also über das Feuer gestülpt und man schlagt genau. die ganze ja. Zeit, man muss eine Schulter haben, ja. man sieht, der ist sehr kräftig trainiert. Also ich glaube, das ist schon ein Beruf, der durchaus
einige... Wir haben meistens haben wir keine Probleme mit Aggressionen. Weil du kannst ja alles rauslassen.
Ja, ja, das ist so. Das stimmt. Ja, und man hat ja auch mit dem besten Produkt einfach der Welt dazu tun mit Wein. Ne?
Ja.
Und ich finde es immer, glaube ich, ganz lässig, wenn man dann den Wein auch dann fertig probieren kann. Ist das dann auch oft der Fall, dass man mit dem Weingut dann sich hin und wieder austauscht?
Bei wirklich guten Kunden, mit denen, wo ich dann schon fast ein freundschaftliches Verhältnis habe, ist das oft der Fall, ja.
Ja.
Man hat natürlich auch in unserer Branche so Gelegenheitskäufer. Also da komme ich nie, also außer ich fahre dann hin und kaufe mir den Wein. Aber da wird halt die Basis, wie man miteinander umgeht und das wird gar nicht so gut aufgebaut.
Ja.
Da kommst du halt dann natürlich nicht dazu, aber ich habe oft, Gott sei Dank, das Glück, mit meinen Kunden fast eine freundschaftliche Basis zum Aufbauen und da kommt es dann relativ oft vor.
Cool.
Das heißt, ich liefere eine Fassel und ein Jahr später rufen sie dann an und sagen, hey, komm mal vorbei, das muss kosten.
Cool.
Ja. Oder tu dir mal vorher dann.
Gut, fährst du mal durch.
Genau, ja.
Yes. Und wichtig.
Kölner Master kommt dann, hey, komm her, schau. Das ist also dein Fassel. Cool. Das ist jetzt schon richtig cool.
Ja, das glaube ich.
Wo du dann das Akazie oder das Eichen, wo du das dann richtig austauschmiegst und riechst und denkst dir, boah, perfekt.
Ja. Ja, man sagt ja immer, ich habe erst vor wenigen Wochen ein Weingut da gehabt, gesagt, ich arbeite das ganze Jahr hin für eigentlich einen Moment und dann die Lese und dann probiere ich das. Ich finde es spannend, so vom Gedanken her, bei euch ist das ja nur mehr ein Jahr länger, wenn man sagt, hey, ich mache das jetzt da, dann geht's ans Weingut und dann eigentlich nur mal eine Zeit, dass man sagt, hey, Wahnsinn, wie lang man dann eigentlich vorausplanen muss, okay, und dann probiere den Wein erst nach 2 Jahren oder so.
Von unserer Seite, wenn du das wirklich von Anfang an nimmst, ist es ja dann noch mal länger.
Mit den Holzfällen.
Genau, weil du kaufst das Holz ein, dann musst du es liegen zwischen 3 und 5 Jahren, dann magst du das Fass lassen, dann kommt es zum Kunden, dann wird der Wein drinnen ausgebaut und dann irgendwann später kannst du es einmal kosten.
Das war der Punkt, der mich am meisten fasziniert hat bei der Fassbinderei. Das war, dass die Holzfässer so lang, ich sage mal, gelagert ja, werden müssen. Und der Grund, ich meine, das wirst du wahrscheinlich eh nochmal genau ausführen können, aber weil das einfach dieses Tannin rausgeregnet, ausgewaschen werden muss, ganz wahrscheinlich, jetzt weiß ich nicht, ob das so richtig ist, aber... Werbung! Das erste Probeschluck-Event und du bist mit dabei. Beim ersten Probeschluck-Live-Podcast. Am 11. Mai im neuen Probeschluck-Studio in Mank in Niederösterreich bekommst du das volle Programm zum Thema Wasser und Wein. Sprudel von Andreas und Martina Schachenhuber, hochkarätige Weine vom Weingut Kolvenz, Wasser von Sommelier Michael Obermüller, Special Buffet gekocht von mir und nicht zu vergessen, wir haben 2 außergewöhnliche Gäste, Andy Kolvenz höchstpersönlich und Sommelier Michael Obermüller. Du kannst natürlich mitverkosten und dich beriesen lassen, während wir oberschlau ins Mikro sprechen. Und das Ganze um unschlagbare 15 Euronen. Ja, richtig gehört. Aber seid schnell, denn es gibt nur exklusive 20 Plätze. Sichert euch euer Ticket auf probeschluck.com/shop. Der Link wie immer in den Shownotes. Ich wiederhole, sichert euch euer Ticket auf probeschluck.com/shop.
Ganz kurz beschrieben, du kaufst einen Baum im Wald. Der Baum wird umgeschnitten, kommt dann ins Sägewerk, dann werden die einzelnen Tauben oder Pfosten rausgeschnitten aus dem Baum und dann wird das aufgelegt mit Holzspreißel dazwischen und dann wird das wirklich im Freien gelagert, das heißt nicht unter dem Dach, keine Plane drüber, gar nichts. Das muss angeregt werden und da muss der Schnee umliegen und da muss der Wind durchfahren können.
Okay.
Warum? Weil genau bei diesem Prozess wird das bittere Tannin ausgewaschen. Eben diese Schadstoffe oder Bitterstoffe, die was man im Wein absolut nicht haben will. Und das ist essentiell. Da gibt's nichts drüber. Das ist das Allerwichtigste bei uns. Weil du hast wirklich nichts gewonnen, wenn du das Holz jetzt dann nach 2 Jahren nimmst Und der Wein schmeckt dann nachher einfach bitter oder grünlich, unreif. Hast nichts gewonnen, gar nichts. Mhm. Das ist bei uns ganz, ganz wichtig.
Ich glaube, das ist ja dann das, was so die Qualität ausmacht. Ich habe schon einige Fassbinder, weiß ich gar nicht, ob man das so, wahrscheinlich Industrien in Amerika schon, gehört, die diese Fässer in Pools irgendwie so versuchen, das rauszuwaschen. Das geht natürlich halt dann schneller, aber es ist ja die Frage, ob das...
Ob es wirklich so funktioniert. Ja. Ich habe auch schon einige Sachen gesehen, da wird dann das Holz zum Beispiel ganzjährig bewässert.
Okay.
Das heißt, die lagern das auf und dann das dann ganzjährig bewässern.
Mhm.
Machen wir zum Beispiel nicht, weil ich vertraue halt da der Natur.
Mhm. Ja,
das,
sicher.
Es kommt ja Regen und es kommt einmal ja Schnee und es kommt die Sonne und da vertraue ich ganz einfach auf das.
Ja.
Ob es jetzt dann wirklich so viel mehr Einfluss hat, ja.
Vor allem, man muss auch nochmal dazu sagen, es ist Thema Nachhaltigkeit ja ein Thema, wenn ich bewässern muss.
Ja, also eben.
Das ist ja auch nochmal ein Grund.
Vielleicht, wenn ich vielleicht einen Brunnen schon am Grundstück habe, oder gibt es ja manche Fassbindereien, die was einen Löschteich brauchen, wenn du halt so groß bist. Aber so groß sind wir nicht.
Oder ist ja auch ein Vorteil. Also, eure Fässer, was ich schon gehört habe, wir haben jetzt schon Albanien gehört. Mhm. Was ist so das Weiteste, wo sie...
Neuseeland,
echt. Mhm. Cool. Also seid ihr ja sehr viel im Ausland unterwegs.
Wir waren es, ja. Wir haben das aber jetzt ein bisschen ausgelagert. Ich habe jetzt dann einen Export, wie soll man sagen, Exportmanager, das hört sich so hochprofessionell an. Ich habe eine Firma gefunden, bei denen kann ich in einer Verkaufsnetz im Export, die vertreiben einfach mein Produkt mit.
Mhm.
Und das sind 25 oder 26 Leute, halt überall auf der Welt verteilt.
Mhm.
Und da gibt's einmal im Jahr ein Meeting.
Mhm.
Und da triffst du halt die ganzen. Da triffst du halt wirklich den von Griechenland und da triffst den von Rumänien und den von Italien. Also in Italien sind es, glaube ich, 5 oder 6.
Okay.
Und das ist ja dann wirklich cool.
Mhm.
Und ich habe es mir jetzt vorgenommen, das mache ich jetzt seit 2 Jahren, dass ich jedes Jahr zu einem anderen hinfliege.
Mhm.
Einmal in Spanien, heuer war ich in der Toskana. Toskana ist wirklich vom Export her unser stärkstes Gebiet. Und das ist ja dann echt cool.
Ja, weil, es ist ja wichtig, die Connection mit den Leuten, die das Produkt ja im Endeffekt...
Es war so cool, weil... In der Toskana gibt es ja viel Weingüter, die was ganz einfach vor ehemalige Deutsche geführt wird.
Ja.
Mhm. Das heißt, du fliegst 1,5 Stunden in den Süden, fährst dann noch 3 Stunden irgendwo in die Pampa.
Und dann redest du Deutsch.
Ja. Und dann kommt der Eigentümer zu dir und sagt, Servus.
Ja.
Und das ist halt dann richtig cool.
Ja.
Und der sagt, nein, wir sind super zufrieden und wir können wirklich nichts Negatives sagen.
Mhm.
Er ist mit dem Service zufrieden, er ist mit dem Produkt zufrieden.
Mhm. Cool. Ich war da mit einem besten Freund von mir in der Toskana vor ewigen Jahren. Und das haben wir ausgemacht gehabt beim Weingut, vielleicht sagt er das was, Campo alla Sugara. Ist auch in Bolgari ein Weingut, das hat, glaube ich, keine Ahnung, ganz wenig Hektar auf jeden Fall. Und das ist auch, wie du gesagt hast, ein Deutscher, glaube ich, Österreicher, bin mir jetzt nicht mehr sicher, der einfach so seinen Traum, der hat einfach ein bisschen Geld auf der Seite gehabt und hat gesagt, ja, ich möchte ein Weingut in der Toskana haben und das war auch mega cool. Also ist schon witzig, die Weinwelt, gell?
Ja, weil es gibt genauso Österreicher, Deutsche, Niederländer, die haben alle da unten ein eigenes Weingut. Und das ist ja nicht nur das Weingut, das ist ja für uns ja unvorstellbar, weil da gibt es das eine Gebäude mit Weingut, dann das andere mit Fremdenzimmer, das andere ist dann sein Privathaus, das andere Haus gehört dann in Kellermeister.
Mhm.
Also das ist ja Wahnsinn
und
eine traumhafte Aussicht da unten. Das ist wirklich genial.
Ja, und wenn es dann nur ein kurzes Achterl gibt, ist dann
auch... Nein, wirklich, dann hast du perfekt. Komplett gewonnen. Ja.
Ja. Was ich ganz spannend finde, wie man so die Entwicklung ja so ein bisschen aussieht. Du hast da schon angesprochen, die Weine werden ein bisschen weniger holzig wieder. Ich meine, es hat wahrscheinlich auch sehr viel mit Neuerfindungen zu tun. Ich meine, vorher hat man ja sehr viel mit Holz ausgebaut. Dann ist es Stahl, dann kommen Reduktion, Trend. Ja. Und jetzt würdest du auch sagen, also wie ich das als Sommelier sehe, werden die Weine ja doch wieder in entweder größere oder mehr oder länger gebrauchtere Fässer wieder gelagert und nicht mehr so dieses Double Barrique, das und keine Ahnung, was für Toasting. Siehst du die Entwicklung auch so?
Auf alle Fälle, ja. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie oft, was in der Woche angegriffen wird, wegen gebrauchter Fässer.
Echt?
Ja.
Okay.
Ich kann es dir gar nicht sagen. Mhm. Und alle Größen. Von 225, also von einem normalen Barrik, 500, 1000, 2000, 5000. Ist wirklich unbeschreiblich.
Ich hab ja, in Frankreich gibt es ja schon dieses Geschäftsmodell, dass man Fässer mieten kann.
Ja. Habe ich auch schon mal angeboten. Echt? Aber ist nicht durchgegangen.
Okay, ja, ich glaube, Österreich ist bei dem Thema, so wie bei vielen Themen, ein ganz eigenes Thema.
Ja. Weil es ist halt dann so ein gewisser Grundstolz auch da. Und wenn jetzt du sagst, hey, du konntest das bei mir mieten, wenn ich das will, dann kaufe ich es mir. Ja, deswegen hat das bei uns leider nicht funktioniert.
Okay.
Aber ja. Ja, und zu dem Thema, ob es eher zu größere Fässer geht, jein. Es geht, also das, was ich sehe, wenn sie jetzt vor 10 Jahren auch 5000 Liter Fassel bestellt hätten, bestellen sie jetzt eher 5000 Liter Fassel.
Mhm.
Das heißt, ich sehe eher im Trend, sie wollen wirklich, verlob gesagt, an jeden Stock einzeln ausbauen. Das heißt, sie haben ihre eigenen Rieden und das soll wirklich alles einzeln ausgebaut sein.
Mhm.
So kommt es mir vor.
Okay.
Weil ich war erst vor 2 Wochen bei einer Kundschaft und da war es eben drum gegangen, da gingen auch 6000 dahin, ein Gruß.
Mhm.
Machen wir jetzt aber nicht. Jetzt teilen wir es auf 2000 Liter Fass laufen.
Okay. Das sehe ich bei Weingütern, die vor allem schon gewisses Sortiment oder größeres Sortiment haben, zum Beispiel Themend macht ja jetzt, glaube ich, 45, 50 verschiedene Weine, die teilweise schon Parzellen irgendwie schon abfüllen, dann wahrscheinlich auch in unterschiedliche Holzfässer.
Ja. Ganz arg.
Das, was ich zum Beispiel auch sehe, ist Weine, die, denen geht es dann Riesling, der früher niemals in irgendein Holzfass gekommen wäre, weil Holzfass immer so mit Aromen und das, aber was ich immer sehe, ist diese Premium-Riesling oder Premium-Weine generell auch, die teilweise früher überhaupt nicht im Fass waren, jetzt da wieder so in diese größeren oder gebrauchteren Holzfässer drin waren oder teilweise länger. Ich habe jetzt im Urlaub an Wein probiert vom Nikolaihof, ich weiß jetzt gar nicht, von wem das Fass war, egal. Der war 25 Jahre lang in einem riesen Holzfass drin. Mhm.
Im
Severin.
Severin-Fass,
Ja.
Habe ich auch gelesen,
ja. Org. Ja, Wahnsinn. Ich finde die Entwicklung cool, muss ich sagen.
Nein, finde ich auch. Zum Thema Riesling zum Beispiel in Holzfass, das wird immer mehr. Oder denk mal drauf, wer hätten vor 15, 20 Jahren Traminer ins Holzfassel gekriegt? Kein Mensch.
Und das ist wahrscheinlich so, wie wenn man jetzt denkt, Muscatella, oder?
Ja,
keine Ahnung, wirklich, vielleicht wird das auch was. Ich weiß nicht. Ja.
Aber das ist echt gut. Du musst halt wirklich wissen, mit was für ein Toasting und was für einer Holzart. Ja, das ist schon wichtig, weil du kannst dann im Weitern schon, du tust dem dann schon weh, wenn du das Falsche machst. Ja? Aber mit dem richtigen Holz, mit dem richtigen Toasting, hey, das wird richtig gut. Und ganz was Eigenes. Also das kannst du dann nicht mehr vergleichen mit so einem 0815 Traminer. Das wirkt ganz einfach ganz anders. Das entwickelt sich das wird viel runder und viel angenehmer zum Trinken.
Ja.
Das ist cool.
Ja, Thema Riesling und Fass. Wir haben ja mal eine Folge auch mit dem Josh aufgenommen, der ja die bei dir auch Fässer hat. Das muss ja auch spannend, den Riesling in verschiedene Holzfässer. Da hat mir was war das? Akazie, glaube ich, relativ viel Dank. Das macht ja auch sehr viel mit Akazie,
genau,
so,
ja,
oder?
Ja.
Das muss ich sagen, das war schon cool, diese leichte, ich will jetzt nicht süße sagen, aber schon Not, süße Note in der Nase.
Ich beschreibe es auch fast immer so. Es ist in die ersten Jahre eine leichte Süße, was es so gibt. Aber nicht negativ gemeint.
Und auch nicht geschmacklich, also nein, von Aroma
es,
her.
Es rundet den Wein halt einfach irgendwie so an, dass du das empfindest als ein bisschen ein Süßer.
Was ist deine Lieblingsholzart? Gibt es das überhaupt? Oder?
Also Lieblingsholzart, da die schon fast sagen, für Österreich fast die Akazie.
Für österreichische Weine?
Ja.
Okay.
Das taugt mir einfach. Es ist wirklich ein super Holz. Es ist zwar urumständlich zum Arbeiten, weil es einfach so hart ist.
Okay.
Aber mir taugt es voll.
Es rundet wahrscheinlich auch die Würze vom Grünen Wettiner ein bisschen ab und es wird dann nicht nur so, ja, das kann ich mir vorstellen, aber das Problem ist, dass man so als Endkunde dann meistens gar nicht so wirklich die Information hat. Das, glaube ich, wäre auch noch ganz wichtig, wenn man das so ein bisschen, wenn man das überhaupt will, ja, aber teilweise mitvermarktet, weil mich würde es manchmal schon interessieren, hey, in was für Fässer macht sie das? Teilweise steht nur drauf, im Fass irgendwo.
Habe aber auch das Gefühl, das wird mehr.
Ja.
Ich habe das jetzt schon ein paar Mal auf ein paar Etiketten gesehen, ausgebaut im Akazienfass oder ausgebaut im 500 Liter Eichenfass.
Ja.
Finde ich, ich würde es auch gut finden.
Ja.
Weil dann kann sich der Kunde was vorstellen drunter.
Ja, das stimmt. Mir ist nämlich oft so gegangen im Restaurant, wenn du jetzt teilweise den Wein, also wenn du nicht die Zeit gehabt hast, am Gast zum Stehen, sondern wenn der die Weinkarten gelesen hat oder das Etikett gelesen hat und da steht da im Holz was gereift, da stellt sich halt der Konsument halt schon teilweise an, sag ich jetzt mal plakativ, an Chardonnay, der halt nach Vanille und nach halt, weiß ich nicht, Karamell schmeckt.
Genau, das ist halt das Gefährliche, ne?
Ja, genau.
Man muss dann schauen, wie kommuniziert man das, weil wenn man einfach nur aufschreibt, im Holz was ausgebaut, wie du sagst, ne, dann kann es natürlich alles sein. Dann kann das sein, wie aus einem Whisky-Fass, also das musst du richtig beißen. Aber wenn das jetzt zum Beispiel in einem Akazienfass drinnen war, dann ist ja das genau das Gegenteil.
Ja, genau.
Null negativ, also das rundet nur den Wein ab, also ganz andere Eigenschaften. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt schon öfters was gesehen, also finde ich ein guter Weg, guter Ansatz.
Absolut. Ich habe gesehen, du hast einen Weiner mitgenommen zum Probieren. In was für ein Fass ist denn der? Vielleicht, oder probieren Akazie. Wir einfach gleich mal vielleicht.
Ja. Ah ja, Akazie. Akazie, ja.
Okay.
Das Weingut Lett hat 2018, glaube ich, 2017, haben die einen neuen Keller gebaut und da habe ich den ganzen Keller einrichten dürfen. Wirklich, ganzen cool. Keller. 8-3000er, 6-2000er, 6000er.
Ui, okay.
Alles Akazie.
Wahnsinn. Alles Akazie, cool. Okay.
Ja. Ich habe mitgenommen einen roten Veltliner. Natürlich für uns, für einen Wagram,
ja,
das Flaggschiff schlechthin fast. Ne?
Ja, nein, das können wir schon.
Abgesehen von grünen Veltliner, ja. Aber taugt mir.
Ja, wäre ein spannendes Thema, weil roter Veltliner für, außer die jetzt, die wirklich im Weinbereich irgendwo tätig sind, aber sonst weniger Thema ist und das finde ich schade, weil ich bin beim Thema autochthone Rebsorten ein sehr großer Fan, egal ob es jetzt der Rotgipfler ist oder da jetzt der rote Veltliner. Ich finde das, oder der Neuburger in der Wachau, ich finde das einfach spannend und das gehört irgendwie erhalten bleiben. Deswegen finde ich es cool, dass du einen roten Veltliner mitgenommen hast. Vor allem, es passt ja zu deiner Heimat.
Ja, genau, ja. Ja.
Ja.
Super.
Na, wie gesagt, wenn's magst, können wir den schon gerne.
Ja, ich war heute kurz beim Weingut, also habe ich in Junior Franz angerufen und habe gesagt, du, ich brauche halt ein paar Tönen. Und was empfiehlst du mir? Und ich habe gesagt, ach, roter Veltliner.
Cool. Na dann, sehr zum Wohl auf jeden Fall. Prost.
Da schmeckst halt wirklich, wie wir vorher besprochen haben, du merkst, das war im Holz, aber bei Weitem nicht so, wie man es sich vorstellt eigentlich. Ne? Also so wie es früher einfach war, dass das Holz beißen hast müssen und alles, das ist da bei Weitem nicht der Fall.
Ja.
Das rundet das hinten nach einfach, das wird viel geschmeidiger.
Es lässt den Wein einfach ein bisschen komplexer
dastehen.
Also es ist es bringt, vor allem bei der rote Veltliner, wenn er kräftig ausbaut wird, doch irgendwie einen Körper, und die Aromen sind ja auch sehr vollmundig. Also ich finde, das unterstützt den Wein sehr.
Ja.
Und da haben wir jetzt auch diese leichte, dezente Süße noch, genau, dazu, ja, was wir gesagt haben. Cool. Werbung! Hast du auch schon mal den Wein vor lauter Gläser nicht gesehen? Also mich stören Weinverkostungen mit 10 verschiedenen Weingläsern. Mit Gabriel-Glas ist das Geschichte. Das Gabriel-Glas ist das One-for-All-Glas, das für jeden Weinstil designt ist. Egal, ob du deinen Lieblingsrotwein genießt, einen frischen Weißwein verkostest oder am Montagabend ein Glas Champagner trinkst, das Gabriel-Glas ist dein perfekter Begleiter. Und das Beste daran, du brauchst keine Unmengen an verschiedenen Gläsern mehr in deinem Schrank. Also hol dir jetzt dein Gabriel-Glas mit Designerkarton im Probeschluck-Online-Shop und genieß Wein ohne Glaschaos. Psst, auch gut zu verschenken.
Ja, und ich meine, also Weingut-Letti ist halt prädestiniert für den roten Veltliner. Also ja, wenn man da an roten Veltliner denkt, dann denkt man sicher einen von 2-3 Adressen, an die man sofort denken muss.
Mhm. Na, da kann man absolut nichts falsch machen.
Na, super cool.
So eine Farbe.
Und weißt du, war der jetzt da in einem größeren Fass? Oder
doch? Das weiß ich jetzt nicht explizit, ob das wirklich nur in 3000er oder 2000er oder in 1000er.
Mhm.
Lustiger Side-Fact. Wir haben ja da alle Fassel gleich gemacht.
Mhm.
Und die Fassel, die was im meisten Geschmack gegeben, sind die 3000er. Wo man normal, kann ich dir nicht erklären.
Okay.
Wirklich nicht. Ist mir okay, unerklärlich. Wir haben alle gleich ausgefeiert. Selbes Toastingrad, also eigentlich null. Aber die Fässer, wo man es am meisten schmeckt, sind die 3000er. Wo man eigentlich glaubt, okay, umso kleiner ist Fassel, umso kräftiger der Einfluss, ja, am Wein. Na? In diesem Fall nicht.
Okay.
Es kann vielleicht von, aber kann man auch nicht vorstellen, weil das Holz war eigentlich alles aus demselben Wald. Vielleicht war der Untergrund bei ein paar Bäumen anders. Vielleicht ein bisschen härter oder steiniger.
Ja, oder ist die Taubenstärke einfach nochmal, aber das wird wahrscheinlich, das berührt jetzt auch nicht unbedingt die.
Nein, gar nicht. Alles. Ist mir wirklich unerklärlich, aber okay, es ist lustig, ja.
Spannend.
Über das rede ich jetzt mal mit Junior.
Okay.
Wenn wir uns sehen.
Also wenn Sie da irgendwie eine Theorie habt, die lustigste gewinnt eine Flasche Lettwein von mir, in die Kommentare dann von Instagram.
Bin das ich, darf mich interessieren,
schon,
ja.
Bin ich schon gespannt, was ihr dazu sagt. Nein, hey, ich finde den echt cool. Ist ja ziemlich underrated, roter Veltliner, muss man sagen.
Das stimmt. Hm. Aber ich trinke ihn wirklich gern.
Zu selten. Was sagt eigentlich ein Fassbinder zum Thema Holzchips oder andere, oder sagen wir so, Alternative? Ich meine, ist schon klar jetzt da, das ist ein bisschen eine gemeine Frage, weil, ich meine, wie wirst du dazu stehen, logischerweise? Aber, oder zu andere, es gibt ja mittlerweile schon, sag ich jetzt mal, solche Stahlbariks und Anführungszeichen, wo man dann Einsätze von irgendwelchen Holzsachen gibt. Was sagst du zu solchen Sachen?
Habe ich letztens gesehen, das Modern Cooperage.
Ja, irgendwie, ja.
Schwierig. Also ich finde ja auf alle Fälle, dass die Alternativen genauso eine Berechtigung haben. Weil es halt bei manchen Weinen, du musst halt immer schauen, natürlich, du kannst nicht an jeden Wein jetzt um derer verkaufen, nur weil er im Holz drin war. Das geht ganz einfach nicht. So wie eine klassische rote Liter war, ja, kannst ganz einfach nicht 2 Jahre im Fassel drinnen lassen. Das rechnen sie ja nicht. Und für solche Sachen, es tut einem natürlich auch gut, die Chips oder die Staves oder was du dann nimmst. Ich mach sowas auch. Also ich bin der letzte Verfeinder von sowas, weil dann rufen mir halt meine Kunden an und sagen, hey, ich brauche halt, weiß ich nicht, 100 Staves, kannst du mir sowas machen? Sag ich, sicher, warum nicht?
Ja, sicher. Es ist ja, ich glaube, von der Idee vom Wein, was will ich überhaupt machen für eine Art von Wein? Nicht jeder Wein
braucht vielleicht so eine Mikrooxidation oder, also manchmal will man halt auch nur das Aroma, ja,
genau.
oder keine
manche
Ahnung.
Weine vertrauen es ganz einfach auch nicht. Da ist vielleicht der Körper vom Wein zu schwach, dass er das aushält. Der ständige Austausch, der Sauerstoffaustausch, der hält das nicht aus. Und für solche Sachen, na, warum nicht?
Okay. Ich hätte jetzt da geglaubt, dass er ein Fass bin oder doch vielleicht ein bisschen kritisch ist, aber okay.
Wie gesagt, weil gibt es genauso meinen Kunden, wenn sie es brauchen, na warum nicht?
Ja, ich glaube, wir müssen einfach generell alles ein bisschen offener sein, weil das ja nicht unbedingt heißt, da mehr Qualität, sondern es geht ja eigentlich immer um diese Grundfrage, was trinke ich gern und wie wird das dann produziert? Und wenn ich sage, okay, ich will einfach einen reduktiven Wein, der aber, keine Ahnung, so und so schmeckt, wie du sagst, warum dann einfach nicht? Ja.
Na genau, genau so ist es. Warum so jetzt ich, das war genau dasselbe, wenn ich sage, ich bin voll gegen Stahltank. Nein, überhaupt nicht, warum? Es gibt die jungen, frischen Weine, die kehren kein Fassl. Die haben in einem Fassl nichts verloren.
Das stimmt.
Da ist ganz einfach, wie gesagt, der Körper, das passt nicht zur Stilistik vom Wein. Also, ich finde, dass alles eine Berechtigung hat.
Flüssige Aromen. Ja. Weil ich meine, es ist in Österreich nicht erlaubt, muss man
das ist wieder ein anderes Thema, ja. Aber so behältermäßiges, sage ich, hat alles seine Berechtigung.
Wobei ich muss sagen, also dass ich diese, was wir gesagt haben, Barrique-Fass-Größen mit Holz rein, ich eigentlich gar nicht so verstehe, weil wenn ich sage, wenn ich wirklich das im Stahltank mache, dann ist es ja irgendwie viel
was mich interessiert hat?
Ökonomischer, wenn ich
der Preis für sowas.
Ja.
Das hat mich wirklich
interessiert. Ich bin mir sogar sicher, es ist gar nicht so viel weniger wie, oder vielleicht ein bisschen weniger, wenn überhaupt.
Glaubst du, dass es weniger ist? Ich glaube, dass es sogar teurer ist.
Echt?
Ja, ich glaube schon.
Vielleicht mit dem Einsatz vom Holz vielleicht.
Nein, aber das darf mich wirklich interessieren, was sowas kostet. Weil es ist ja die Idee dahinter, ja, man kann es eh nachvollziehen, aber ob sie das jetzt wirklich so durchsetzt, weiß ich nicht. Kann ich wirklich nicht sagen.
Aber was würdest du dann sagen, was ist für die dann der größte Grund, warum man Wein im Holzfass überhaupt ausbaut oder ausbauen sollte? Ist es jetzt wirklich, weil wir jetzt gesagt haben, okay, da könntest du auch Aromen kriegen, ist es jetzt schon dieser Sauerstoffaustausch oder ist es, weil das Aroma anders ist wie bei keine Ahnung, Chips oder Wurst?
Beides. Also okay. Ich würde auf jeden Fall sagen, beides. Ein großer Vorteil natürlich von Holzfassl ist der Luftaustausch.
Ja.
Das ist unumstritten. Das ist fast unser größter Vorteil. Und natürlich auch, sicher, du hast eine Oberfläche, auch wenn du Chips reingibst oder Staves, aber bei weitem nicht das, was ich in einem Holzfassel habe. Also, und man muss ein bisschen unterscheiden, muss man schon. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, für so leicht verstehende Weine, da wo das, was jetzt nichts Komplexes ist, aber wo man sich denkt, okay, das könnte vom Geschmack her, könnte das gut passen, so ein leichter Holztouch, da kann ich das gut verstehen, mit so Alternativen. Aber für so richtig komplexe Rotweine oder Weißweine, schwierig.
Ja, ich habe auch irgendwie gesehen, man kann ja, das Weingut Breudel, was ich bei euch gesehen habe, mit diesen ovalen Fässer.
Genau, E-Oval, ja.
Genau. Ich meine, mit sowas kann man sich halt auch mit diesen Holzfässern dann auch nochmal spülen, wenn man so diese Form von diesem natürlichen
goldenen
Schnitt, genau, dass der Wein immer in Bewegung ist sozusagen. Das wäre zum Beispiel ja auch nicht wirklich, ich meine, wobei beim Stahltank weiß ich jetzt nicht, ob es das überhaupt gibt, aber ich glaube, mit solchen Sachen kann man sich ja dann auch wieder
spielen. Ja, da bin ich auch schon gespannt auf die Erfahrungsberichte, weil das habe ich jetzt da voriges Jahr geliefert. Jetzt hat er einmal drinnen geehrt. Also ich bin gespannt, wirklich.
Ob das dann anders ist? Haben die auch runde Fässer von?
Die hat auch runde, ja.
Echt? Okay.
Ich habe zwei Brödel beliefert. Einmal in Karl Brödel und einmal in Patrick Brödel.
Okay.
Der Karl Brödel hat eins aus Eiche gekriegt, aus seiner eigenen Eiche, von Senfenberg. Und der Patrick Brödel hat das Akazien Eoval gekriegt, was ich auf der Messe stehen gehabt habe. Mhm. Bin gespannt, wirklich.
Okay, cool. Also wir müssen eine Vergleichsverkostung im Podcast machen. Vielleicht im Live-Podcast, das wäre schon witzig. Ich finde solche Vergleichsverkostungen immer ganz, ganz interessant, weil so an Wein trinken macht eigentlich auch immer recht Spaß. Aber wenn man dann sagt, hey, man probiert jetzt zum Beispiel, so wie in dem Fall jetzt, den Scheiben von dem Fass, ja, oder von dem anderen oder nicht Fass. Ich finde es einfach immer ganz, ganz witzig, wenn man so vergleichsverkostet, mhm, ja. Gar nicht irgendwie zum sagen, was taugt mir jetzt mehr, aber einfach, ja, um so eine Spur mehr Wissen,
genau,
mitzumkriegen.
Das ist lustigerweise oft das, was wir am meisten verkosten. Das heißt wirklich, zum Beispiel jetzt den Wein aus dem Fassl, mhm, und dann haben sie meistens noch eine Menge im Stalltank. Mhm. Und das ist lustigerweise, das kriege ich am meisten zum Kosten. Und das, mhm, ist wirklich interessant, weil da sind wirklich gravierende Unterschiede. Da glaubst du manchmal gar nicht, dass das derselbe Wein ist. Oder aus demselben Weingarten.
Also ja, das so Behältversuche, das ist schon
Wahnsinn.
Schon Wahnsinn, ja. Deswegen, ich finde es immer so ganz witzig, wenn wer sagt, ist ja auch wieder eine Philosophiefrage, dass ein Wein, ja, oder die Qualität im Wein im Weingarten gemacht wird. Ich meine, im Endeffekt ist ja alles Auslegungs- und Philosophiefrage, aber das sind so viele Sachen, die da mitspielen. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass nur da oder wurscht da oder da was entsteht. Sind so viele kleine Bausteine. Mhm. Und wenn man jetzt denkt, nicht nur von Weingut, die Sachen sind wichtig, sondern auch jetzt da von der Fassbinderei. Was für Holz nehme ich, wie lang ist das getrocknet, ich habe keine Ahnung, was alles noch. Ja. Also das sind so viele kleine Bausteine. Man sicher, wenn dieses Ausgangsprodukt im Weingarten schon Arsch ist, du kannst nicht aus scheiße Gold machen. Ja.
Aber jetzt ein Szenario. Der hat einen perfekten Weingarten, wirklich gesund. Mhm. Also wirklich bestes Material, was es noch gibt auf der Welt. Mhm. Kommt heim und hat vom Vortag den Übernahmetrog oder die Presse nicht gewaschen.
Ist es für ein Arsch.
Ist alles für ein Arsch. Ja. War das ganze Jahr arbeiten für den Hugo. Mhm. Und das, also meiner Einschätzung nach, natürlich, Weingartenarbeit, da geht fast nichts drüber. Also für mich schon persönlich über die Hälfte von 100%.
Ja.
Macht das aus. Mhm. Aber dann kommt gleich Reinlichkeit. Mhm. Ganz, ganz wichtig.
Ja, sicher. pH-Werte, ich meine, das ist ja alles, was es beeinflusst dann mit Säure, wie lange halt da rein.
Du kannst dir nicht vorstellen, was du da alles anzichten kannst, in der Presse, in die Schleich, in der Pumpen, wenn du dort nicht reinlich bist. Unvorstellbar. Ich habe wirklich schon viel gesehen in meinem Leben.
Ja. Das glaube ich. Ich meine, du bist ja auch sehr viel im Weinkeller unterwegs. Ja.
Und ich sehe meistens die Dinge oder Sachen, was ein Kunde nie zum Sehen kriegt. Das ist wirklich arg.
Ist auch da das, was ihr Sommelier meistens nicht seht. Ich habe auch schon Weingüter gehabt und da muss ich ehrlich sagen, ich finde das traurig. Wird wahrscheinlich auch seine Gründe haben. Aber ich habe schon Weingüter erlebt, wo ich im Weingarten war, dann waren wir verkosten und dann, hey, ja, schauen wir nur kurz runter für ein paar Fotos machen. Nein, also im Keller mache ich nicht. Und dann denke ich, also das finde ich dann irgendwie.
Ja, das ist schon das erste Alarmzeichen,
ja,
für mich.
Ja.
Wenn einer sagt, nein, im Keller dürfen heute nicht eine. Das ist für mich, ja, der erste Punkt, wo ich mir denke, ui,
ja,
da hat's was.
Entweder die Chemiekeule geschwungen oder...
Ja. Oder es schaut ganz einfach so aus, dass du keinen reinlassen willst. Ja.
Oder es wird nur in Plastik vergoren, ich habe keine Ahnung. Aber es ist für mich immer sehr wichtig, dass man, wenn man einerseits Hygiene, wie du sagst, andererseits, ich meine, er muss mir jetzt nicht in seine tiefsten Geheimnisse, aber...
Eh nicht, aber für mich hat das eigentlich auch ein bisschen an Effekt von Transparenz,
ja,
was das, ja, Ehrlichkeit zum, ja, Kunden. Na, das ist, war genau dasselbe, wenn ich sage, zu mir kommt dann ein Fassl bestellen und dann sage ich vor der Werkstatt, aber eine gehen wir nicht.
Nein.
Eine gehen wir nicht.
Ja.
Kannst vorher raus durchs Fenster durchschauen, ja, vielleicht, aber
die
mehr.
Die Schaufenster kannst du auch schauen.
Ja. Bei mir gibt es absolut, ja, kein Geheimnis. Hm. Also wenn einer will, der kann hinter alles, hintere Kraxeln schauen, es gibt nichts. Hm.
Ja. Du hast gesagt, du warst schon in sehr viel Keller drinnen. Mhm. Hast du auch teilweise so die Anfragen, dass wer sagt, keine Ahnung, es ist jetzt irgendwie weiter weg das Weingut oder es ist irgendwie ein großes Fass und es ist irgendwie so möglich, dass du nur vor Ort das Fass machst? Hast du das auch schon mal gehabt? Echt?
Ja, ja. ganz cool. Oft.
Okay, das heißt, du bist du dann länger unterwegs und länger...
Nein, wir haben jetzt das Thema, wir dürfen wahrscheinlich Fässer machen für die Schweiz.
Okay.
Und dieser Kellerabgang ist sehr klein, also wirklich sehr, sehr klein. Mhm. Das heißt, wir reden da von einer Durchgangsbreite von 85 cm und eine Höhe von 1,85
m. Okay.
Also da geht einmal das Ganze gar nichts so.
Mhm.
Also selbst bei einem 500er geht es ja nicht aus. Und jetzt ist dann das Thema, na gut, du musst das alles daheim fertig machen, fährst dann mit den ganzen... vor das Weingut, vor die Kellertür, da wird das alles zerlegt in die Einzelteile, dann druckst du das alles einzeln rein und drinnen wird es dann wieder zusammengebaut.
Aber muss das dann drinnen auch getoastet werden? Oder?
Nein, das ist alles schon fertig.
Ach so, okay.
Das Fassel wird bei mir zu 100% fertig gemacht.
Ach so, und dann nochmal auseinandergebaut?
Genau, ja. Ui. Das heißt, wir haben da geschliffen, stundenlang, dass da wirklich kein Kratzer, kein Scherer, nichts mehr drauf ist. Das ist wirklich perfekt, so wie es da liegt.
Dann
und dann schluckst du alle Raffen nochmal runter und druckst alle Einzelteile rein.
Wahnsinn.
Ja.
Okay.
Es bricht mir auch jedes Mal das Herz. Hm. Aber es geht halt manchmal einfach nicht anders. Wir sind ja seit über 25 Jahren beim Lenz Moser. Mhm. Der kriegt ja jedes Jahr einen 10.000er.
Mhm.
Und zuerst in den alten Köller unten, das haben wir immer zerlegen müssen, immer. Da war überhaupt keine Diskussion, weil wir haben keine Chance gehabt. Mhm. Der Durchgang war mit der 90 oder mit der 85, ging sowas. Das heißt, du bist nicht durchgekommen.
Mhm.
Bei einem 10.000er Ritz, Taubenlänge 2,65 Meter und Durchmesser vorne 2,40 Meter. Das heißt, du hast, na, brauchst gar nicht probieren, also du bist weit weg. Und das war immer Tagesaufgabe. Das heißt, das hast du in der Früh gelegt und irgendwann am Abend oder Nachmittag warst du dann fertig mit 5, 6 Leute.
Wahnsinn.
Bis das, ist arg ist ja, du druckst das Fass rein, baust dann drinnen, baust es wieder wie ein Puzzle zusammen.
Mhm.
Das ist ja relativ schnell geschehen. Ja? Aber dann das Reifen raufschlagen, das macht ja dann die Arbeit. Und das Problem ist ja, du kannst ja als Mensch, kannst du da jetzt nicht 5 Stunden durchstehen und 5 Stunden durchgehend hinschlagen. Das geht ja nicht.
Ja, aber du bist nicht allein nicht, oder?
Nein. Mhm. Bei so einem 10.000er musst du schon 5, 6 Leute sein.
Ja.
Allein zum Anwechseln vom Hinschlagen. Das geht ja nicht. Das kann ja kein Mensch machen. Das ist so, wie wenn du sagst, ich renne heute 2.000 Kilometer. Nee, das geht nicht. Das ist unmöglich. Und dann musst du halt anwechseln.
Vor allem, es muss ja irgendwann fertig werden.
Naja, genau, das ist ja der nächste Faktor. Ich kann ja da jetzt da nicht 2 Wochen zu dem Weingut hinfahren und das Fass reinkühlen. Erstens fragt mich dann irgendwann einmal, naja, sind wir dann einmal fertig, oder?
Ja. Weil du gesagt hast, 10.000er, was ist so das größte Fass, was ihr erstens macht, zweitens gemacht habt?
Das Größte, was wir gemacht haben, also wirklich ich und mein Papa, jetzt war 12.000.
Okay,
Wahnsinn. Und mein Opa hat einmal auch 15.000er gemacht.
Boah.
Das finde ich aber noch ärger.
Aber es ist dann oval, oder?
Rund.
Rund?
Rund, ja. Ja.
Echt?
Ich finde es aber für unsere Verhältnisse, weil wir haben viel mehr Möglichkeiten, wir haben einen Stapler und lauter so Sachen. Sicher, es ist spektakulär. Also jeder, der was die Möglichkeit hat, bei sowas einmal zuschauen, ist auch jede Sekunde wert. Beim Ausfeuern oder sonst irgendwas, beim Einböden. Wirklich sensationell. Aber in der Zeit von meinem Opa, die haben ja keinen Stapler gehabt. Das musst du dir vorstellen, die haben das Fassl ausgefeiert und dann musst du das dann umdrehen.
Ja,
ne? Und auf der einen Seite haben sie auch Winden gehabt. Und auf der anderen Seite haben sie verschieden große Fässer aufgelegt gehabt. Das heißt, zuerst einmal ein 3.000er, dann ein 2.000er, dann ein 1.000er und dann ein 500er. Bis halt dann irgendwann auf der Erde unten waren. Die haben das umgehauen auf das größte Fassel, 4 rollen lassen, dann aufs kleinere, dann aufs kleinere, dann aufs kleinere. Unvorstellbar.
Wahnsinn.
Also das finde ich noch viel, viel ärger.
Mhm. Ja, bei 120 Jahren hast du gesagt, glaube ich, die Geschichte Jahre. Ist schon... Da hat es schon einiges
seit dran. 1905, ja.
Wahnsinn.
Bis jetzt einmal ist mein Urgroßvater auf Feuersprung gekommen. Er war ein Wanderbursche und hat sich da das Grundstück gekauft und hat die Fassbinderei angefangen.
Cool. Wahnsinn.
Und seitdem gibt's uns. Den Standort in Versbrunn gibt's jetzt keine Werkstatt mehr, das haben wir auflassen. Aus, ja, wie soll man sagen, aus logistischen Gründen. Es war urumständlich. Wir waren mitten im Ort. Lastwagen, Abladung, Beladung, Holzlagerplatz. Es war halt alles irgendwie schwierig. Arbeitsstätte, Arbeitnehmerschutz, Küche, Dusche.
Ja.
Was du halt alles brauchst, das haben wir alles nicht gehabt.
Ja, Wahnsinn. Schauen wir mal, was sie die nächsten 120 Jahre dann noch tut, ne?
Hoffentlich.
Hoffentlich.
Ich kann es noch nicht sagen, für das sind meine Kinder noch zu klein, aber
ja.
Ich habe letztens ein Video gemacht von meinem Großen. Da habe ich mal aufgepasst auf die Nacht und hat er gesagt, du Papa, weißt du, was ich mal werden will? Sag ich, na was denn? Fassbinder.
Wow.
Also das ist schon fast, da druckst du fast eine kleine Träne aus. Ne? Aber er sagt, ja, weil mir gefällt das Ausfeuern so und das Liefern und das ist so eine schöne Arbeit.
Cool.
Na, echt lässig.
Ja, was Schöneres gibt es nicht, gell?
Nein, das stimmt. Mhm.
Du, was nur fast nicht Schöneres gibt, sind die zwei berühmten Probeschluckfragen.
Mhm.
Das sind die Fragen, die jeder Podcast-Gast zum Abschluss kriegt. Und zwar, wenn du ein Wein wärst, Georg, welcher Wein wärst du?
Ich müsste fast sagen, fast der rote Veltliner.
Ja.
Weil in der einen Seite einzigartig, weil er halt fast nur bei uns in Niederösterreich angebaut wird.
Mhm.
Und so sehe ich mich halt mit unserem Berufsstamm auch. Es ist leider Gottes ein aussterbender Beruf, das so ehrlich muss man sein.
Mhm.
Und trotzdem hat er urviel Charakter und begeistert halt doch einige Leute. Und so sehe ich mich fast da, ja.
Cool. Ja, aussterbender Beruf finde ich witzig, weil eigentlich doch irgendwie mir vorkommt mehr Fässer, aber dann doch weniger Fassbinder.
Das Problem ist, dass der Wissensstand nicht weitergeben wird.
Okay.
Das heißt, es hat einige Betriebe gegeben vor 40, 50 Jahren, die haben ganz einfach keine Kinder gehabt. Das heißt, dieser Wissensstand ist verloren gegangen. Wem soll es nicht geben, wenn sie keine Kinder haben, ist weg.
Mhm.
Und das ist aber nicht nur in Österreich so. Ungarn, Slowakei, Tschechien, das waren früher, da hat es en masse Fassbinder reingegeben. Ne?
Mhm.
Das hört sich alles auf.
Das heißt, wenn ihr was lernen wollt, dann lernt ihr Fassbinder.
Unbedingt,
ja. Genau. Vielleicht sogar beim Benninger, weiß nicht.
So, ja, wir suchen einen Lehrling, wir suchen einen Meister, wir suchen einen Söhn, wir suchen alles.
Super. Sehr gut. Ja, und die zweite Frage, wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Vielleicht sogar zum Thema Holzfass.
Ich hoffe oder glaube, dass diese Richtung, wo wir jetzt gerade langsam hinbewegen, das heißt, es werden immer mehr kräftige und wirklich langlebige Weine ausgebaut. Ich glaube, dass das noch mehr spezialisiert wird.
Mhm.
Dass Österreicher Standort fast dass unser Steckenpferd ist. Langlebige Weißweine. Rot, weiß ich nicht, ist jetzt gerade schwierig. In 50 Jahren, vielleicht kriegen wir nochmal die Chance, dass wir sie beim Rotwein auch beweisen können.
Mhm.
Weil wir können es ja. Es gibt in Österreich wirklich bombastische Rotweine. Jetzt gerade ist es gerade ein wenig schwierig.
Ja,
aber ich glaube, das ist Welt. Also das ist jetzt nicht nur in Österreich so, ich glaube, das ist auf der ganzen Welt gerade.
Ja. Ich habe also das Gefühl, dass wir uns teilweise falsch präsentieren mit Marmeladinger, die wir eigentlich so nicht produzieren sollten. Ja.
Ja.
Also teilweise, wir stehen ja doch irgendwie für säurebetonte Frische. Ich meine, zum Beispiel ein Blaufränkisch, der braucht halt seine Säure, der braucht kein Marmeladinger sein. Ne? Also deswegen, ich glaube, dass da... Ja, und ich habe auch von einem, was, ein Weingut, glaube ich, bei der Frage hat gesagt, oder nein, ich weiß schon, wer es war, der Roman Bolschitzer, ein Sommelier, der hat gesagt, wir produzieren immer das, was wir vorher nicht produziert haben oder was wir irgendwie nicht haben können oder irgendwie so. Mhm. Und der hat gesagt, dass es immer kräftiger werden wird wahrscheinlich wieder jetzt dann nachher. Passt ja zum Thema Holz fast dann auch wieder.
Ja, wieder, ja, genau. Nein, ich glaube, das ist, also ich hoffe es und glaube es, dass es genau in die Richtung weitergeht.
Ja, cool. Ja, und zum Abschluss, wenn du noch eine Frage mitgebracht hast, dann darfst du wieder.
Ja, mich darf noch interessieren, ja, wo siehst du die mit deinem Podcast in 50 Jahren?
Ui, in 50? Also, wow, wenn ich das vielleicht jetzt aufrechne, das 50 Jahren, also ey, vielleicht wird's ja noch geben, dann halt in einer anderen Art und
Weise. Nö, also, vielleicht, ja, sag niemals nie.
50 Jahren, nein, ey, ich hoffe, dass in 50 Jahren das nur so ein bisschen ja, erhalten bleibt und mal schauen, in was für Richtung es geht.
Nein. Ja. Sicher, ich vergunde alles.
Danke. Ja, cool. Danke, dass du da warst auf jeden Fall, Georg.
Ich sag danke.
Und ja, mal schauen, vielleicht sehen wir sie dann, was gesagt wurde, Wein oder irgendwann, ja, Weinfrühling. Vielleicht
jeden Fall, ja.
Und trinken dann nur Achtel.
Ja, genau. Damit freuen.
Danke, ciao, servus.
Ciao.